Ja, wir haben ein herausforderndes Thema am Start. Wir sind ja eigentlich mit Gebet unterwegs, jetzt schon wochenlang. Aber wir haben auch in den letzten Wochen viele Sachen gehört, die vielleicht für den einen oder anderen herausfordernd sind. Ich habe vor 4 Wochen schon hier gestanden und gepredigt über die Schlange und die vielen Gesichter, die die Schlange, mit denen sie uns begegnet, die vielen Namen in der Bibel. Und wir haben darüber nachgedacht, was wir tun können, um gegen diese Schlange vorzugehen. Wir haben darüber nachgedacht, ihr nicht mehr zuzuhören. Und wir haben da auch drüber nachgedacht und ich habe darüber gesprochen, wie wir sie der Türe verweisen können. Das ist vielleicht für manchen herausfordernd, dass auch letzte Woche, wenn ich mich richtig erinnere, Lennart schon gesprochen hat über die sichtbare und auch unsichtbare Welt. Wir haben von Engeln gehört und auch von Dämonen, von Hierarchie in der unsichtbaren Welt. Und manches davon kann für uns sehr herausfordernd sein. Aber wir sind auf einem interessanten und spannenden Weg, weil er uns ganz viel Sieg verheißt. Wodurch habe ich eigentlich das Recht zu beten? Wodurch habe ich das Recht, dem Feind Gottes die Türe zu verweisen? Ich habe mir diese Predigt, die ich jetzt halten werde, eigentlich anders vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, geistliche Kampfführung, das ist mal ein Thema, wow. Und habe mir zu Hause aufgeschrieben, wie viele Unterthemen zu diesem Thema gehören und die sehr praktisch sein können. Und da waren ganz schön viele und ich habe gemerkt, nee, irgendwie geht es darum, erstmal zu gucken, was ist eigentlich die Grundlage für ein Gebet, mit dem ich kämpfe gegen einen Feind Gottes. Auf was für einer Grundlage tue ich das eigentlich? Es gibt diese Auseinandersetzung in der unsichtbaren Welt. Und wir können, und das kann ich gleich an den Anfang stellen, ganz deutlich sagen, diese Auseinandersetzung ist schon entschieden worden. Sie ist im Grundsatz schon entschieden worden und das macht mich total froh. Und trotzdem möchte ich noch einmal sagen, der Dieb kommt nur zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Das sagt uns die Bibel. Jesus aber ist gekommen, damit wir Leben haben und es in Überfluss haben. Das ist die Perspektive, die wir haben. Halleluja. Satan darf noch agieren. Er darf noch. Er versucht, Menschen mit in den Abgrund zu ziehen. Aber wir haben etwas, was wir lernen können, was uns da heraushilft. Ich möchte also mit euch heute Morgen in das Wort Gottes schauen. Ich habe relativ viel Bibelverse mitgebracht, weil einfach nur das Wort Gottes selber davon reden kann. Und ich möchte über einige Grundlagen nachdenken, damit wir verstehen können, wie wir nach oder auch mit dem Herzen Gottes beten und kämpfen können. Und der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, das ist der entwaffnete und besiegte Feind. Und ich möchte gleich einsteigen mit der Grundlage schlechthin für Gebet und vor allen Dingen für kämpfendes Gebet. Die steht nämlich in Kolosser 2, Vers 14 bis 15. Da steht geschrieben, er hat den Schuldschein. Und wir reden hier von Jesus, von dem wir in den nächsten Wochen noch mehr hören werden, weil wir auf Ostern zugehen und wir da Karfreitag, Ostern, die Auferstehung feiern werden. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz geschlagen und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wow! Die Herrschaften und Gewalten, von denen wir letztes Mal gehört haben, sind öffentlich zur Schau gestellt worden. Und ich hoffe und glaube, dass die allermeisten von uns, die hier sitzen, wissen, dass jeder von uns solch einen Schuldschein hatte, der gegen ihn gesprochen hat. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch einmal kurz hier zu erwähnen, das ist eben auch die Grundlage. Jeder von uns hat vor Gott sein Leben verwirkt. Wir sind alle schuldig geworden. Wir haben alle die Herrlichkeit verloren. Das ist die Position, die wir ohne Gott haben. Keine schöne Position. Wenn Gott Gericht spricht, dann können wir an dieser Stelle nicht bestehen. Er steht handschriftlich, so steht es in der Handschrift, gegen uns aufgeschrieben, kommt Satan und steht gegen uns auf, weil wir haben alle gesündigt. Wenn ich ohne Christus wäre, würde ich dastehen und könnte nicht argumentieren. Ich könnte mich nicht verteidigen. Aber weil Jesus diesen Weg gegangen ist, zu leiden, freiwillig zu leiden und meine Schuld auf sich zu nehmen, anstelle von mir diesen grausamen Weg zu gehen, zu leiden, sich kreuzigen zu lassen, weiß ich heute, dass mein Schuldschein an diesem Kreuz festgehängt worden ist. Und er ist damit aufgelöst worden. Es gibt ihn nicht mehr. Er spricht nicht mehr gegen mich. Er ist beseitigt worden. Und indem Jesus das getan hat, gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, sind die Herrschaften und Gewalten in der unsichtbaren Welt völlig entwaffnet worden. An den Pranger gestellt worden. Ich habe mir vorgestellt, wie so ein Triumphzug aussieht. Kann ich mir schlecht vorstellen. Ich denke eher an die Machtparaden der heutigen Zeit. Jesus ist Sieger. Und er ist gefeiert worden in der himmlischen Welt. Durch dieses Kreuz hat er einen triumphalen Sieg errungen. Gott hat also nicht den Feind vernichtet, sondern er hat den Schuldschein vernichtet. Ich glaube, manchmal, in manchen Lebenssituationen würden wir gerne den Feind vernichten. Er ist noch unter uns, er agiert noch unter uns. Und wenn wir so unterwegs wären, dann würden wir uns eins machen mit ihm, denn er will ja auch nur vernichten und töten und zerstören. Was ich damit sagen will, ist, Christus hat Satan die Rechtsgrundlage entzogen, auf der er uns ständig anklagt. Er kann das noch tun, er tut das immer wieder, er versucht es immer wieder, aber Christus hat ihn entwaffnet. Die Rechtsgrundlage ist nicht mehr da. Alles, was Satan jetzt noch kann, ist so zu tun, als ob. Er kann uns noch voll lügen, er kann uns bedrohen, er kann schreien, er kann laut sein, aber er kann uns nicht mehr wirklich was anhaben. Und meine These ist, ich vermute, dass das wahrscheinlich der Grund ist, seines abgrundtiefen Hasses und Zornes. Es muss für ihn schrecklich gewesen sein, so öffentlich bloßgestellt zu werden. Denn wir haben ja gehört in den letzten Wochen, er war ein einflussreicher Engel. Und jetzt muss er damit leben, dass er zwar so tun kann, als könnte er uns noch was antun, aber er hat keine Rechtsgrundlage mehr. Für uns ist das Grund zu jubeln und zu feiern. Immer, jeden Tag, alle Tage wieder. Das darf in uns leben. Wir sind frei. Und wer das noch nicht erlebt hat, den möchte ich an dieser Stelle einladen. Auch dein Schuldschein kann am Kreuz gelöscht werden, so du das annimmst, das, was Jesus getan hat. Das gilt auch für dich. Wenn das jemand möchte, kann er gerne nachher Menschen hier ansprechen. Allen voran auf jeden Fall die Leitung. Ich habe einen zweiten Punkt mitgebracht. Es gibt eine Bestimmung für die Gemeinde. Die Gemeinde hat eine Bestimmung. Die steht in Epheser 3, Vers 10. Ich lese vor. Mir, dem Geringsten von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern verkündigen zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist. Und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt gegeben werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen, denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Weil wir ihm gehören und an ihn glauben, haben wir freien Zugang zu Gott und nutzen das in aller Offenheit und Zuversicht. Paulus redet hier von seinem Auftrag. Und am Schluss redet er eben auch davon, von diesem freien Zugang, der durch das Kreuz zu uns gekommen ist. Wir dürfen in Beziehung zu Jesus leben. Wir dürfen seinen Sieg feiern. Und wir sprachen letzten Sonntag über die unsichtbare Welt. Durch die Gemeinde soll diesen Mächten in der unsichtbaren Welt bekannt gegeben werden, dieser Plan, der vor ewigen Zeiten von Gott schon kreiert wurde, eines Tages Jesus zu schicken und seine Menschen, seine Kinder, seine Töchter und Söhne zu befreien. Wow! Grundlage für Beziehung und Gebet, weil das betrifft ja nicht nur die Gemeinde. Wir beten als Gemeinde, wir stehen als Gemeinde für Dinge ein, sondern es betrifft auch uns als Einzelne, als Söhne und Töchter. Und ich glaube, jeder von uns sollte diese Absicht, diesen Plan in sich haben, den Sieg Christi, den Mächten der Finsternis zu verkünden. Das ist eine unserer Aufgaben. Diesen Sieg in uns zu tragen und ihn immer wieder auszusprechen, ihn zu proklamieren, ihm weiterzuerzählen, den Plan zu leben, den Christus für uns gehabt hat. Paulus hat das getan. Ihm war klar, er soll den nichtjüdischen Völkern diesen Plan erzählen. Aber es geht eben darum, dass hier davon gesprochen wird, dass das, was in Kolosser vom Kreuz erzählt wird, dass die Grundlage für Anklage entzogen wurde, das ist jetzt unser Teil der Gemeinde und es ist dein und mein Teil, das im Herzen zu tragen und weiterzugeben. Auch in die unsichtbare Welt. Was für eine Vorstellung, dass wir das Recht und die Aufgabe haben, in der unsichtbaren Welt auszusprechen, die unsichtbare Welt wissen zu lassen, was du und ich, was wir wissen von unserem Christus. Eine dritte Stelle. Es geht als drittes um eine offene Tür für das Wort Gottes. Das ist die Absicht. Mir ist so bewusst geworden, nochmal, da gibt es eine Absicht für kämpferisches Gebet. Und die sollten wir wissen. Kolosser 4, Vers 3. Da steht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Und vergesst auch nicht, für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Hier schreibt Paulus vom Gebet. Aber er bittet auch darum, nicht vergessen zu werden, dass Gott eine Tür öffnet. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass kämpferisches Gebet, dabei geht es nicht in erster Linie um mich, um meine Umstände, um die Situationen, in denen ich mich wiederfinde oder um die Lasten, die ich gerade trage. Die sind auch Thema bei Gott. Aber ich glaube, dass die Grundlage für dieses kämpferische Gebet erstmal gesetzt war dafür, dass dieser Plan bekannt gemacht wird, dass dieser Triumph gefeiert wird, dass er weitergegeben wird, dass Menschen Jesus finden können und dass dafür Türen geöffnet werden. Ich glaube, dass das Kreuz und der Sieg Jesu, dieser Triumph, Mittelpunkt unserer Gebete sein muss. Ich glaube, wenn wir das verlieren in unseren Gebeten, in unseren Herzen, in unserer Absicht, dann kreisen wir permanent um unser eigenes Leben. Und mir ist in der letzten Zeit häufiger mal der Gedanke gekommen, wenn ich denn permanent im Gebet, vor allen Dingen im Gebet, um meine Themen kreise, ich habe das, glaube ich, auch an manchen Stellen schon gesagt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich aus der Gebetszeit rauskomme und ich nicht gerade erbaut bin, weil ich habe die ganze Zeit um mein eigenes Problem gekreist und habe es auf die unterschiedlichen Arten und Weisen betrachtet und damit eben auch ein Stück weit ihm Ehre gegeben, diesem Problem. Ich habe das Problem erhoben. Und am Ende weiß ich ganz genau, wie viele Seiten und wie viele Aspekte und wie viel Mangel an welchen Stellen mein Problem hat. Aber ich habe nichts von Jesus gelernt. Er ist nicht groß gemacht worden. Und ich bin nicht erbaut worden, weil ich nicht verstanden habe, wie groß mein Gott ist, sondern ich gehe mit einem großen Problem aus meiner Gebetszeit. Keiner von uns will das. Kämpferisches Gebet ist dafür da, dass Türen geöffnet werden. Und das bringt uns wieder zu der Intention, die der Feind hat, obwohl er keine Macht mehr hat. Versucht er, die Ausbreitung des Evangeliums zu verhindern. Es ist ihm ein Dorn im Auge. Er möchte, dass Menschen den Bach runtergehen. Er möchte, dass wir Christen unsere Identität vergessen. Dass wir sie nicht ausleben. Und dass keine anderen Menschen von diesem Triumph hören. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, dass kämpferisches Gebet dafür da ist, den Feind zurückzuweisen, damit Türen aufgehen für das Evangelium. Und wir dürfen gern darüber nachdenken, was das bedeutet für uns als Gemeinde. Wo beten wir dafür, dass Türen aufgehen für uns als Matthäusgemeinde in Stade? Was können wir tun? Wo können wir unsere Identität, unsere Kraft und Macht und Vollmacht einsetzen? Das ist eine interessante Frage. Ich bin relativ schnell unterwegs und ich nehme mir die Freiheit. Katrin, magst du kurz kommen? Ich finde es total cool, weil mir ist gestern Abend der Gedanke gekommen, wenn Katrin da ist und Daniel. Ich glaube, dass der größte Angriff auf das Reich der Finsternis, Evangelisation ist, nämlich diesen Triumph weiterzutragen. Niemals zu vergessen, was Christus am Kreuz für uns getan hat und das zu feiern. Und deshalb glaube ich, dass Evangelisten, und ich weiß, dass ihr das von Herzen seid, ganz viel Erfahrung damit machen, dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden. Und ich möchte dich bitten, dass du ein kurzes Beispiel nennst, wo du das erlebt hast in der vergangenen Zeit.
Das ist so ermutigend, was du uns mitteilst, Doro. Ich bin so, so ermutigt und ich denke, wir alle auch. Vielen, vielen Dank für das Wort, was du heute verkündigst. Wirklich, vielen Dank. Ich möchte an diesem Punkt ein kurzes Zeugnis geben. Und wisst ihr, wir sollten niemals vor Widerständen zurückweichen. Denn Jesus, wie Doro gesagt hat und wie wir in dem Wort gelesen haben, Jesus hat schon den Sieg errungen, als er am Kreuz für uns starb. Amen? Amen. Manchmal ist das sogar so, wenn ich Widerstände sehe, dass ich denke, okay, great, let's go, you know? Weil die Widerstände, wenn wir sehen, dass da Widerstände sind, dann wird etwas Großartiges passieren. Manchmal, wenn wir sehen, dass der Feind kommt mit Lügen oder mit Widerständen, wenn wir sehen, okay, wir wollen das Evangelium verkünden und wir sehen Widerstände, dann denke ich mir, okay, je größer der Widerstand, desto größer der Durchbruch. Amen? Und manchmal auch in eurem Leben, je größer der Widerstand, desto größer der Durchbruch. Einmal waren wir in Korogwe in Tansania. Und Korogwe hat eine Einwohnerzahl von ca. 70.000 Menschen. Und um diese große Evangelisation durchzuführen, mussten wir viele Poster aufhängen lassen und so Billboards, um Leute einzuladen. Denn man kann ja nur zu einer Evangelisation so öffentlich gehen, wenn man auch davon weiß, richtig? Ja. Und wir hatten so viele Tausende zusammen mit den Gemeinden Postern aufgehängt und immer wieder haben wir gesehen, wie einfach die Poster abgerissen worden sind. Viele, viele Muslime hatten sich zusammengetan, um durch die Stadt zu laufen und immer wieder die Poster abzureißen. Und wir wussten ganz genau, wow, hier ist ein großer Widerstand, weil die Menschen müssen ja wissen, wann die große Evangelisation stattfindet. Sie werden ja alle eingeladen und immer wieder wurden die Poster abgerissen und wir gingen ins Gebet, die Gemeinden gingen ins Gebet, alle zusammen, wir gingen ins Gebet und haben gesagt, im Namen Jesu, das muss aufhören, im Namen Jesu, jeder Einzelne wird erfahren von diesem Event und sie werden das Evangelium hören. Und sie haben immer wieder die Poster abgerissen. Aber als die Evangelisation anfing, haben wir gesehen, wie die Menge immer weiter stieg und immer wieder mehr Leute kamen, sodass wir sogar am letzten Abend 20.000 Menschen auf der Evangelisation hatten, die das Evangelium gehört haben. Halleluja! Und trotz der Widerstände hat Jesus einen Weg gemacht, dass sogar so viele von dieser Stadt gekommen sind und das Evangelium gehört haben. Und auch dort haben wir großen Durchbruch erfahren. Da war auch ganz viel Hexerei. Ja, das eine ist, dass wir vom Feind Angriffe führen können, einmal durch Gedanken, aber auch durch wirklich Umstände. Mein Mann hatte gerade gepredigt auf der Evangelisation und dann kam ein riesiger Sturm auf einmal aus dem Nichts heraus. Und die ganze Bühne fing an zu wackeln und sie drohte umzufallen. Das wäre sehr gefährlich geworden. Einmal wäre die Evangelisation damit vorbei gewesen und zum anderen hätte man Verletzte gehabt. Und so wie mein Mann gepredigt hatte und sah, dass der Sturm kam, so rief er alle zusammen auf. Okay, wir werden jetzt zusammen beten, wir werden jetzt Autorität darüber nehmen. Und dann sagt er, jetzt alle zusammen. Und er sagt, im Namen Jesu Christi, Sturm, ich befehle dir jetzt sofort aufzuhören. Und nach kürzester Zeit legte sich der Sturm und auf einmal war alles weg und er konnte weiter predigen und die Menschen haben das Evangelium gehört. Und sogar, praise the name of the Lord Jesus Christ, amen. Halleluja, danke Jesus. Und dann sogar auf dieser Evangelisation kamen so große Durchbrüche. Da war ein Mädchen, Saumbella. Sie hatte wirklich erfahren, wie Jesus ihr Leben berührt hat. Sie hatte Nachwirkungen von Malaria. Sie hatte Malaria und hatte danach diese langzeitigen Schäden, dass sie nicht laufen konnte. Sie war crippled. Sie konnte nicht laufen. Sie wurde zu dieser Evangelisation gebracht. Und dann, was geschah, war, dass Jesus sie wirklich so wunderbar berührte, dass sie auf die Bühne kam, laufend. Sie kam laufend auf die Bühne, sie war voller Freude, Jesus hatte sie geheilt, sie konnte wieder laufen, sogar ohne Stöcke, alles, sie konnte wieder laufen, Jesus hat sie geheilt und so viele Durchbrüche gab es und so wie der Feind zuerst versuchte, alles aufzuhalten, so hat Jesus alles umgedreht. Er hat den Sturm gelegt, manchmal ist es auch so, dass Jesus einfach den Sturm legen muss in unseren Gedanken, Amen. Im Alltag, aber auch auf den Evangelisationen, sodass wir Licht sein können, dass wir das Evangelium wiedergeben können. Und ich gebe an diesem Punkt weiter.
Ich bin so dankbar für Geschichten, wo Jesus eingreift, wirkt, heilt, rettet. Und Mann, das ist doch reelles Leben mit Gott. Wie schön. Vielen Dank, Katrin. Einen letzten Punkt möchte ich zu der offenen Türe noch sagen. Ich weiß nicht, ob ihr Kontakt habt, ob ihr die Informationen bekommt von Open Doors, von der verfolgten Welt. Menschen, die wirklich leiden, darunter, dass sie Christen sind. Und ist es nicht erstaunlich, dass diese Menschen nicht darum bitten, dass wir für sie beten, dass die Umstände aufhören, sondern ähnlich wie Paulus und die Apostel, dass es darum geht, dass sie sagen, betet dafür, dass wir stark sind. Betet dafür, dass wir uns verändern, dass wir mutig sind, dass wir trotzdem reden, dass wir erfüllt sind mit Freude von dem Jesus, der in unser Leben gekommen ist und der Frieden und Rettung und Heilung und vieles andere gebracht hat. Das Kreuz und der Sieg muss Mittelpunkt unserer Gebete sein, unserer inneren Haltung, sonst kreisen wir nur um uns selbst. Das ist nicht das Ziel Gottes. Letzter Punkt. Unsere Autorität. Ich habe ja schon vor 4 Wochen gesprochen, dass wir Autorität haben, gegen den Feind vorzugehen. Er kann nicht tun und lassen, was er will, wenn ich dagegen angehe. Darf er nicht. Aber woher habe ich denn die Autorität? Was ist denn die Grundlage? Wo steht das im Wort Gottes? Und wir machen die Erfahrung, dass es da mehrere Stellen zu gibt, die ich jetzt vorlese. Wir haben relativ viel Text, aber ich glaube, das Wort Gottes spricht dann für sich. Matthäus 28, Vers 18 und 19. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und ich lese in Markus 16, Vers 17 bis 18. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Das passiert, weil Jesus in ihnen gelebt hat und in uns lebt. Die Autorität kommt dadurch, dass er in uns lebt. Er ist der Kraftvolle. Die Realität ist doch, wir sind ganz oft schwach. Wir wachen morgens mit Unlust auf, fühlen uns müde und krank und haben nicht die Power, die wir brauchten, um einen einzelnen Tag zu überstehen. Aber Christus lebt in uns und er, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und ich möchte noch einen Text aus Lukas 10 lesen. Als die 72 Jünger zurückkehrten, sie sind ausgesandt worden von Jesus. Sie sollten das kommende Königreich verkündigen, zu zweit. Und sie sind zurückgekehrt und berichten ihm voller Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte er ihnen, ich sah den Satan wie in einem Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht gegeben. Hier kommt es ganz deutlich zum Ausdruck, dass Jesus uns auch Vollmacht gegeben hat. Ich habe euch Vollmacht gegeben über den Feind. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber, ist das nicht spannend? Sie sind hingegangen und haben das Reich Gottes verkündigt. Die haben an den Türen geklopft. Was ist das für ein schrecklicher Gedanke für uns heute? Oh. Sie haben an die Türen geklopft, sie sind in die Häuser eingekehrt und sie haben von dem Königreich gepredigt und erzählt. Und sie haben eine geniale Erfahrung gemacht. Sie hatten Vollmacht und sie haben sie eingesetzt. Und das Böse musste weichen und die Dämonen mussten gehen. Wow, wenn wir das erleben, werden wir das auch feiern. Und trotzdem kommt an dieser Stelle das Aber, sagt Jesus, freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Zwei Gedanken. Einmal steht im Grundtext in der Bibel unter Macht das Wort Exousia. Wird wahrscheinlich falsch ausgesprochen worden sein. Das bedeutet so viel wie Befehlsgewalt, Befugnis, Berechtigung, Gebiet, Macht, Obrigkeit, Recht und Vollmacht. Und wow, und wenn ich mir vorstelle, dass wir das alle in uns tragen, dann ist das doch eine gewaltige Befähigung, die wir von Christus bekommen haben. Diese Vollmacht, die er uns gegeben hat. Und zweiter Gedanke, aber, da kommt das Aber Gottes. Freut euch nicht darüber. Ja, worüber denn dann? Darüber, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Mich führt dieses Sondern. Sonder. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind, führt mich in einem großen Bogen zurück zum Anfang, zu Kolosser 2, zu dem Kreuz, zu dem Sieg, zu dem Triumph. Darüber sollen wir uns freuen. Das soll der Jubel unseres Herzens sein. Das soll die Überzeugung sein, die in uns lebt. Das soll die Kraft sein, aus der wir leben. Dieser Bogen wird geschlagen. Wir sollen uns nicht freuen an dieser Vollmacht. Diese Vollmacht ist dafür da, dass wir sie ausleben. Autorität ist dafür da, dass sie ausgelebt wird. Also lasst uns hingehen. Und wenn wir nicht bereit sind, zu sagen, Gott, ich gehe hin und ich erzähle von dir, dann kann ich doch beten und kann sagen, Gott, du sagst, ich brauche das eigentlich. Ich habe das nicht. Bitte gib mir. An anderer Stelle sagt, wir sollen mit Bitten und Flehen vor Gott kommen. Das ist doch mal ein Gebet zum Flehen. Gib mir bitte das, was dich verherrlicht, was du möchtest, was dir auf dem Herzen ist, was dir wichtig ist, was du verbreiten möchtest. In der unsichtbaren Welt, in der sichtbaren Welt und was mein Herz und unsere Gemeinde erfüllen soll. Das sind die Grundlagen, auf denen wir gegen den schon besiegten Feind angehen dürfen, sollen und auch können. Wir sind befähigt dazu. Wir haben Autorität und sind durch Christus mächtig ausgestattet. Zum Gebet, zum kämpferischen Gebet. Aber zuallererst einmal, und das ist meine Botschaft heute für uns, für mich persönlich, weil mich das nochmal so gepackt hat, und auch für uns als Gemeinde, zuallererst einmal ist diese Vollmacht, die wir bekommen haben, dafür da, dass wir diesen Triumph verkündigen. Denn wenn euch das aufgefallen ist, habe ich von dem Missionsbefehl vorgelesen. Der Auftrag, die Vollmacht, die wir bekommen haben, ist im direkten Zusammenhang mit der Verkündigung dieses Triumphes ausgesprochen worden. Das ist unser Job, unsere Freude, unsere Bestimmung, unsere Aufgabe. Und wenn wir damit unterwegs sind, dann werden wir diese Siege erleben, wie Katrin erzählt hat. Dann werden uns diese Wunder folgen. Das heißt, wir gehen voraus in dem Vertrauen, dass das stimmt, was Gott uns gesagt hat. Und wenn wir dann den Mund aufmachen und genau das aussprechen, was er uns gegeben hat, dann wird genau das passieren, was er versprochen hat, weil er bestätigt seine Worte, nicht unsere Worte. Wir haben letzten Sonntag, glaube ich, ein für uns neues Lied gesungen. Der Sieg gehört unserem Herrn, unserem Gott. Wir haben davon gesungen, dass wir auf den Knien beten. Macht ihr das zu Hause? Es ist gut, auf den Knien zu beten. Warum? Weil es zeigt, dass wir uns der Herrschaft Gottes unterordnen, weil wir uns diesem Sieger unterordnen, weil wir in Demut vor ihn kommen. Und er liebt es, wenn wir uns unterordnen. Er befeiert das. Er richtet uns auf. Er kommt. Er gibt uns Freude und Begeisterung. Übrigens darf hier jeder knien in dieser Gemeinde, in der Lobpreiszeit oder wann immer ihm das wichtig ist. Tu es, wenn du den Impuls hast, kneif nicht. Guck dich nicht um und denk, boah, wie komisch kommt das. Ich habe das alles persönlich durch. Tu es einfach. Es ist gut, das zu tun. Wir werden das Lied gleich singen. Aber vorher möchte ich noch eine provokante Frage in unsere Mitte stellen. Teilen wir mit dem Vater im Himmel, mit seinem Herzen, dieses Begehren, von diesem Triumph weiterzuerzählen? Lebt das in uns? Wir wollen als Gemeinde wachsen. Wir möchten, dass der Saal voll wird und am besten der da hinten auch noch. Aber das kommt nicht von alleine. Und ich muss mir selber manchmal eingestehen, boah, da ist alles Mögliche drin in meinem Herzen, aber nicht unbedingt die Begeisterung und die Freude und der Dampf in mir. Jetzt gehe ich mal raus und ich erzähle mal meinem Nachbarn oder so von diesem Triumph. Ich weiß nicht, wie oft ihr erlebt, dass euch irgendwas schiebt dahin, jemandem anders davon zu erzählen. Aber wir brauchen die Leidenschaft und Begeisterung für diesen Sieg, für diesen triumphalen Sieger in uns, damit wir hingehen und tun, was ihm, seinem Herzen wichtig ist. Und vielleicht haben wir jetzt gleich mal eine Gebetszeit, eine stille Zeit, wo wir Gott sagen, wie es in unserem Herzen aussieht und wo wir ihm antworten können. Weil ich denke, wir brauchen das, jeder Einzelne, und wir als Gemeinde brauchen diese leidenschaftliche Liebe für diesen Sieger, der uns Freiheit geschaffen hat, der unsere Schuld weggenommen hat und die Leidenschaft, Begeisterung und Bereitschaft hinzugehen und es einfach weiterzuerzählen. Ansonsten wünsche ich uns, dass wir uns freuen können, von Herzen freuen können über diesen Sieg und über diesen Sieger, der in uns lebt. Und ich bete darum, Vater im Himmel, dass du diese Freude darüber in unseren Herzen freisetzt. Dass wir verstehen, dass dein Herz auf deinem Herzen liegt. Dass du diesen Plan, den du vor langer Zeit kreiert hast, den du ausgeführt hast und mit dem du uns Sieg gegeben hast über alle Finsternis, alle Dunkelheit, über jeden Teufel, jeden Dämon. Dass wir uns daran freuen können, das begeistert leben können, setz du bitte diese Freude in unserer Gemeinschaft frei. Lass du uns überfließen vor Dankbarkeit und Freude und Begeisterung über dich. Und ich bete darum, dass du kommst, Heiliger Geist, mit Bereitschaft und mit einem Mund, der überfließt von dem, womit du uns gesegnet hast, damit andere erreicht werden. Danke für die Grundlage, die du uns gegeben hast. Danke, dass wir feiern dürfen, deinen Sieg. Und wir haben jetzt noch einen Augenblick der Stille, wo wir Gott antworten können und ihn bitten können, erneuere mein Herz an dieser Stelle, damit ich dich feiern kann und andere Menschen dich kennenlernen. Danke, Jesus, für die Bereitschaft, uns zu vergeben und uns neues, überfließendes Leben zu geben. Wir wollen deinen Sieg feiern. Jetzt und hier in der Gewissheit, dass du da bist. Amen.